Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Agiles Produktmanagement Episode 15. Und heute gibt's schon wieder eine Folge mit einem neuen Gast, den ihr noch nicht kennt. Und ich freue mich ganz besonders, hier begrüßen zu können, Patrick Breitenbach. Hallo.
Hallo, grüße euch, dich und alle, die zuhören.
Ja, schön, dass du dabei bist. Patrick, ich kenne dich aus dem Soziopod. Das ist ein Podcast zum Thema Soziologie und Philosophie, den ich sehr schätze, der völlig verdientermaßen einen Grimme Online Award gewonnen hat. Herzlichen Glückwunsch dazu übrigens nochmal.
Dankeschön.
Das ist auch schon irgendwie 2 Jahre her, ne? Aber man kann sich da, glaube ich, ein ganzes Leben lang drüber freuen, über so einen Preis. Yeah. Und wir haben uns kennengelernt auch über den Podseed, das Podseed-Projekt von dem Falk Stern, wo ihr auch mit dabei seid. Genau, daher kennen wir uns. Aber meine Hörer kennen dich möglicherweise noch nicht so besonders gut. Deswegen würde ich dich als erstes bitten, dich kurz vorzustellen.
Ja, das versuche ich mal, weil tatsächlich ist es gar nicht so einfach, mich irgendwo zu verorten oder eindeutig zu verorten. Also ich bin ursprünglich, komme ich so aus der Werbe-Marketing-Ecke. Also ich bin von Haus aus gelernter Mediendesigner. Nachdem ich erfolgreich mehrere Studiengänge abgebrochen habe und habe mich dann so in diese Marketingwelt hineingeworfen und habe sehr früh Berührungspunkte zur digitalen Welt gefunden, war dann zeitlang auch sehr als Webdesigner unterwegs und so weiter. Also kenne sozusagen ein paar Grundzüge von Softwareentwicklung oder überhaupt Programmierung, zumindest verstehe ich so ansatzweise, wie Menschen, die das können, so ein bisschen ticken und was da so grundsätzlich möglich und wichtig ist. Und so habe ich mich dann aber immer weiter auch autodidaktisch mit ganz vielen anderen Themen beschäftigt, unter anderem tatsächlich dann auch mit soziologischen und philosophischen Themen, auch schon sehr früh. Ohne dass ich das jetzt wirklich fertig studiert hätte, habe ich sehr viel immer darüber gelesen, sehr viel diskutiert mit Menschen. Bin dann irgendwann tatsächlich auch an eine Hochschule gelangt in Karlsruhe, eine kleine Hochschule.
Aber renommierte Hochschule.
Ja, also würde ich zumindest so behaupten. Und dort habe ich da nicht nur lange Zeit die Kommunikation verantwortet oder mit einem Team mitverantwortet, also war Kommunikationsleiter dort, aber auch zugleich Dozent. Da vielleicht dann auch die Nähe so ein bisschen zu diesem Podcast. Also ich habe doziert zu diesen Themen E-Business, weil ich auch in meiner Zeit als Freiberufler, was ich auch bin, ich bin also auch Kommunikationsberater, der aber auch schon 2 große E-Commerce-Projekte als Berater mit begleitet hat, so auch im Bereich der Entwicklung. Also sprich derjenige, der so diese ganzen Konzepte erstellt hat, dann auch gemeinsam mit den Programmierern gearbeitet hat. Also das Klassische vom Wunschheft zum Lastenheft zum Pflichtheft.
Elend.
Genau. Bin da auch schon ansatzweise mit diesen ganzen Methoden, die ja mittlerweile, ich weiß schon gar nicht, ob mittlerweile veraltet, so Scrum und so weiter, schon in Berührung gekommen.
Nein.
Also es ist eher jetzt im Zenit. Sehr schön. Wunderbar. Damals war das noch relativ neu und wurde.
War das ungefähr welches Jahr?
Wovon? Lass mich überlegen. Das müsste so das erste Projekt wurde schon so, nee, da war es noch nicht. Das zweite müsste so vor den 2010er Jahren oder so gewesen sein. Ja. Also das war da tatsächlich noch nicht überall verbreitet, aber da in dieser Company, mit der ich zusammengearbeitet habe, schon.
Ja.
Ja, und wie gesagt, ich bin seit 2003 auch wirklich so ein bisschen sichtbar im Netz unterwegs als Blogger, habe damals werbeblogger.de gegründet und lange Zeit dort geschrieben. Das ist vielleicht für manche im Bereich Marketing und so weiter vielleicht noch ein Begriff. War so ein bisschen da der Werberebell, habe da mal ein bisschen auf die Kacke gehauen und habe meistens irgendwelche Werbeagenturen ans Bein gepinkelt, die ja nicht so begeistert waren. Und habe damals auch schon tatsächlich die ersten Podcasts produziert. Die sind zum Teil tatsächlich, wenn man nochmal tief guckt, zu finden, was eigentlich ganz witzig ist, weil Das war technisch extrem schlecht, aber es war unheimlich unterhaltsam, jedenfalls für uns und für Leute, die mit dem Thema irgendwie zu tun haben. Wir haben da so Late-Night-Shows produziert. Und irgendwann, also was heißt irgendwann 2002, nicht 2012 oder 11, ich bin ganz schlecht in Zahlen, habe ich ja dann mit Nils Köbel den Soziopod ins Leben gerufen, wobei ich und Nils kennen uns schon seit über 20 Jahren und führen auch schon seit ungefähr genau dieser Zeit auch solche Gespräche immer mal wieder. Und dann war aber irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, Mensch, vielleicht ist das ja auch interessant, wenn uns da jemand mal zuhört.
Auf jeden Fall.
Offenbar, ja, haben wir da so einen Nerv getroffen und haben das dann tatsächlich irgendwann mal aufgenommen. Und so haben sich die Dinge entwickelt. Und jetzt werfe ich dir den Ball wieder zu, weil es gab ja dann nochmal der Moment, wo wir beide uns persönlich getroffen haben, was ja auch mit dem Soziopod zu tun hat.
Bevor wir dazu kommen, jetzt gerade nochmal kurzer Einwurf, und zwar finde ich das gerade ganz lustig, denn das Buch, das ihr beiden geschrieben habt, denn es gibt den Soziopod ja nicht nur zum Hören, sondern auch zum Lesen. Ihr habt ein Buch veröffentlicht, auch dafür soll hier Raum sein, da kurz die Werbetrommel zu rühren. das fängt ja mit dem Kapitel über Identität an. Hattet ihr auch schon in euren Sendungen häufiger mal behandelt. Und das fängt halt genauso an, kannst du dich vorstellen? Oder wie identifizierst du dich eigentlich? Und genau die Frage habe ich jetzt gerade gestellt. Ich habe mich kurz in das Buch versetzt gefühlt. Und dachte, wann kommt denn jetzt der Nils? Ja, herrlich, genau.
Genau, beim Nils, wenn er sich vorgestellt hätte, wäre das wesentlich klarer und einfacher, weil er natürlich eine sehr klare Biografie hat. Er als Biografieforscher übrigens ja auch. Der ja so wirklich so einen reinen akademischen Weg hinter sich hat. Und ich springe sozusagen immer zwischen Praxis, Theorie, zwischen Wissenschaft und Kreativität. Also das ist Segen und Fluch zugleich.
Das glaube ich. Ja, genau. Aber ein Segen war, dass du mit Nils nach Hamburg gekommen bist, um ein Live-Event zu machen, Soziopod Live. Im Schulterblatthaus 73 vor drei Wochen, irgendwie sowas?
Ja.
Ich weiß gar nicht mehr genau.
18. Februar war das.
Ja, und heute ist der 4. März.
4., ja.
4. März, genau. Und ja, da haben wir uns endlich persönlich kennengelernt. Wir hatten uns bisher irgendwie verpasst. Auf dem Kongress hätte es die Chance gegeben, aber da war ich dann zu spät. Da, wie auch immer, zumindest haben wir uns gesehen und ich habe gespannt eure Diskussion auf der Bühne verfolgt. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich irgendwie mich mit auf die Bühne setzen soll, weil ihr das ja so ein Open-Space-Format hatte, beziehungsweise ein Fishbowl-Format, wo dann die Teilnehmer der Live-Veranstaltung sich eben auch mit auf die Bühne setzen können, auf ein Sofa und dann euch Fragen stellen können oder so Impulse reinwerfen können. Sehr schön. Hab mich dagegen entschieden, weil ich wollte mich da nicht in den Vordergrund spielen. Es waren schon einige da, die mich dann auch kannten und das fühlt sich dann immer so ein bisschen fishy an.
Aber du warst doch, glaube ich, derjenige, der auch die Zeit gestoppt hat, oder?
Am Anfang, ja. Das hat ja aber keiner gemerkt, dass ich das war. Zum Glück. Genau, aber am Ende der Veranstaltung, und es ging um auch bei diesem Soziopod Live-Event um sag mal schnell, wie war der Titel? Es ging um Karl Popper.
Also es ging um die Person oder um den Denker Karl Popper, aber das Thema war die offene Gesellschaft und ihre Freunde, Fragezeichen, in Anlehnung an seinem Werk, was er mal geschrieben hat, die offene Gesellschaft und ihre Feinde.
Richtig. Das war das Thema. Und nach der Veranstaltung haben wir uns dann kurz unterhalten. Und ich hatte euch beiden irgendwie gespiegelt, so Wahnsinn, wie viel Bezug der Inhalt der Veranstaltung und das, was Karl Popper damals geschaffen hat, wie viel Bezug das auf mein Facharbeitsfeld der agilen Produktentwicklung, wie viel das damit zu tun hat. habe ich es aber dabei auch bewenden lassen, das gar nicht großartig erklärt, was ich damit meinte. Und jetzt hast du irgendwie vor ein paar Tagen nochmal getwittert, dass du da immer noch drüber nachdenkst, was ich dann wohl gemeint haben könnte.
Genau, weil du hast sozusagen bei mir ein Virus hinterlassen, so Inception-mäßig, weil ich das dann in der Tat auch sehr erhellend und spannend fand, diesen Zusammenhang zu schließen zwischen Karl Poppers Theorie des kritischen Rationalismus. Mhm. Vielleicht können wir ja denen dann nochmal so ein bisschen erklären, was, mhm, was das heißt. Und tatsächlich diesen Prozessen in der Softwareentwicklung, in der Produktentwicklung oder in der agilen Produktentwicklung. Und interessanterweise habe ich dann nochmal im Anschluss mit einer alten Schulkollegin, die da war, die ist Designerin. Mhm. Und die hat auch gemeint, ja klar, bei ihr im Bereich Design ist es genau das Gleiche. Ja, also genau dieses Prinzip, was wir vielleicht an der Stelle jetzt tatsächlich nochmal erklären müssen. Mhm. Also das, was Popper sozusagen bekannt gemacht hat, oder eines der Dinge war, ja, eben das Konzept des kritischen Rationalismus, was vielleicht ganz einfach ausgedrückt ist, ein anderer, umgekehrter Wissenschaftsansatz im Vergleich zu dieser evidenzbasierten Wissenschaft.
Genau, also
Wissenschaft,
da würde ich dich jetzt bitten, ein bisschen, ja, auszuholen. Das, mhm, das können wir nicht in 2 Minuten zusammenfassen, das Thema. Genau. Also was genau hat Popper der Wissenschaftswelt gebracht?
Popper hat sozusagen die alte Wissenschaft oder ein altes wissenschaftliches Denken, was davon ausgeht, dass man Theorien beweisen kann, mhm, eigentlich komplett auf den Kopf gestellt.
Okay. Er hat
gesagt, wir können gar nichts beweisen. Wir können nur raten. Er hat es vor allen Dingen gemacht, weil er sich sehr geärgert hat über Philosophen. Also von denen war er nicht so begeistert. Und vor allen Dingen von Philosophen, die so ein großes Weltbild immer entworfen haben. Mhm. Und namentlich nennt er ja zum einen den alten Griechen Platon, mhm, auf den sich ja, ich würde mal sagen, 3/4 aller philosophischen Strömungen letztendlich immer beziehen. Also man kann sich das in der Philosophie immer wie so Erzählstränge vorstellen. Im Buch nennen wir das ja, oder zitieren wir das zumindest, diese Bäume im Garten der Philosophie. Also es gibt so einen riesigen Stamm und dann gibt es Verästelungen und so weiter. Und wenn man dem aber zurückverfolgt, so einem kleinen Ast, landet man irgendwann immer an den Wurzeln und meistens ist es einer von den alten Griechen. Und einer der alten Griechen ist eben Platon. Mhm. Ein anderer, den Popper dann auch rausgreift als Gegenmodell, wäre Sokrates. Und da ist es sehr anschaulich, diese beiden mal nebeneinander zu stellen, was die sozusagen unterscheidet. Sokrates hat sich hingestellt und war eher so dieser Troll, der permanent unglaublich fiese Fragen gestellt hat. Mhm. Also der hat sich nicht hingestellt und hat gesagt, ich sag dir, die Welt ist so und so, sondern ich hinterfrage alles. Und der berühmte Satz von Sokrates ist eben, oder einer der berühmten Sätze, ich weiß, dass ich nichts weiß, mhm, und selbst das weiß ich nicht genau. Also er stellt sozusagen das Wissen selbst in Frage. Und deswegen bedient er sich hauptsächlich immer der Technik des Fragens, weil er dann natürlich Antworten von anderen herausfordert.
Und weil da er immer selber keine geben will.
Genau, weil er nicht nur, weil er nicht selber geben will, sondern weil er das vielleicht auch tatsächlich als so ein bisschen gefährlich gesehen hat, zu sagen, das ist jetzt die einzig wahre Antwort. Und ja, genau das hat Platon eben getan und gesagt, ich erkläre euch jetzt die Welt, wie sie ist. Und also jetzt mal ganz überspitzt, also da werden mich einige wahrscheinlich auseinanderreißen für, aber jetzt mal so ganz überspitzt formuliert. Und was vor allen Dingen Popper extrem geärgert hat an Platon, ist, dass Platon so einen Herrschaftsbegriff eingeführt hat. Nämlich Platon hat sich auch der Frage gestellt, wer soll in einer Gesellschaft eigentlich herrschen? Mhm. Und das war für Platon ganz klar die Philosophen. Welche, ja, Überraschung. Ja. Also sozusagen die Klügeren, die Klügsten, und das waren zu seiner Zeit aus seiner Sicht, weil er selber in dieser Kaste, in Anführungszeichen, war, die Philosophen, also gar nicht die Könige und so weiter, sondern die seiner Ansicht nach die höchste intellektuelle Kompetenz haben. Mhm. Die sollen herrschen.
Ja, das hat Popper nicht gefallen.
Das hat ihm gar nicht gefallen, weil das natürlich zu so einem Dogma letztendlich wird und was ganz Gefährliches auch einführt, nämlich diesen Elitarismus. Also sprich, das setzt ja überhaupt die Idee in die Welt, dass es sowas wie Eliten gibt. Und natürlich gibt es Eliten, aber sie wurden bisher nie so, ich sage mal, irgendwie begründet, früher hat man so immer den König begründet und immer gesagt, Gottes Gnadentum. Also der wurde von Gott auserwählt und so weiter. Und Platon hat sozusagen so argumentiert, dass man gesagt hat, auch da ist es halt einfach ganz klar, dass immer die Klügsten, die Besten, auch am Ende alle anderen Menschen, die nicht so klug und was auch immer, beherrschen sollen. Mhm. Und damit natürlich auch so ein bisschen diesen Demokratiebegriff, den wir heute kennen, obwohl Platon natürlich aus seiner Sicht auch demokratisch gedacht hat. Aber unser Begriff heute ist ja eher so, wir versuchen, oder zumindest eine Strömung ist ja, wir versuchen eher so diesen egalitären, ja, Begriff zu etablieren.
Ich weiß gar nicht, ob dieser gesellschaftspolitische Strang bei Popper, ob der so viel Bezug auf die agile Produktentwicklung hat. Also das halte ich eher für schwierig. Genau. dann sind wir irgendwie gleich bei Managementstrukturen und so. Da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Und das war auch gar nicht der Ansatz, den ich an dem Abend gehabt habe, sondern mir ging es da eher um den kritischen Rationalismus, diesen Wissenschaftsansatz, den Popper da vertritt. Genau. Nicht um den gesellschaftlichen oder politischen.
Genau. Wobei natürlich deswegen auch die lange Vorgeschichte ein Stück weit, weil was ich damit da eben zum Ausdruck bringen wollte, und natürlich, wie du sagst, auch im Bereich der agilen Produktentwicklung sind Hierarchien ja wahrscheinlich nicht ganz unwichtig und hierarchische Strukturen. Mhm. Wer entscheidet und so weiter. Aber lass mal jetzt mal beiseite, sondern tatsächlich so diesen Kern. Das ist
auch total spannend übrigens, aber ich weiß nicht, ob ich dazu schon eine Idee habe.
Können wir mal schauen, ob sich das noch entwickelt. Aber wo du tatsächlich drauf hinaus wolltest, ist eben zu sagen, aufgrund dieses Ärgernisses, dass Platon und alle anderen sich dahinstellen, übrigens waren so die anderen Denker, die er da in die Pfanne gehauen hat, Hegel, Marx, die alle mit so großen Gesellschaftsentwürfen gesagt haben, so entwickelt sich die Welt, in Zukunft wird alles so und so vorbestimmt sein. Mhm. Und was er eben sagt, ist, wir können nicht wissen, wo es hingeht. Und alle Wissenschaft ist letztendlich, oder alle Theorien ist immer geraten. Mhm. Also müssen wir das ganze Prinzip umdrehen und müssen uns angucken, wie kann man eine Theorie widerlegen. Mhm. Also nicht, wie kann man sie beweisen, sondern wie kann man sie so beschießen mit Kritik, dass sie sich widerlegt und ich sie damit dann in die Tonne treten kann. Und wenn man sie so lange beschießt und sie bewährt sich, so lange kann man sie dann behalten.
Genau, also die Aufgabe ist, man nimmt eine philosophische Idee, denn nichts anderes ist es ja, es ist eine Hypothese. Und wenn man sie nicht beweisen kann, dass sie gültig ist, dann kann man halt wenigstens vielleicht zeigen oder beweisen, dass sie ungültig ist. So, das ist, genau. Das ist die Idee. Und
übrigens nicht nur in der Philosophie, weil Popper selbst war ja selber eher so in der biologischen Physiker-Ecke, war ja auch mit Einstein und so weiter befreundet. Also er wollte ja eigentlich die Naturwissenschaft stärker in die Philosophie ziehen. Also für ihn war die Philosophie eher so weiche Kacke. Ne? Nicht greifbar. Und deswegen wollte er das eher so auf die naturwissenschaftliche Ebene ziehen.
Okay, gut. So, und solange eine Hypothese nicht widerlegt ist, kann man damit leben, sagst du. Was aber nicht heißt, dass sie richtig ist.
Richtig.
Gut.
Also, oder auch nicht.
Genau. Und das ist genau der Punkt, wo ich gedacht habe, ja, genau so sagen es auch die aktuellen Produktentwicklungsgurus, die nämlich genau diesen Ansatz auch verfolgen. Und das hat gar nicht in erster Linie was mit agil zu tun, sondern da geht es so in diese Ecke Lean Startup und ja, Product Management, also ein modernes Produktmanagement. Da gibt es ein Buch von Eric Ries, das ist 2012 erschienen, glaube ich, und heißt, oder 2011, und heißt Lean Startup tatsächlich einfach, und hat damit irgendwie seine, er hat vorher ganz viel schon drüber geschrieben und gebloggt und so und auch mit anderen Leuten zusammen, und hat halt diesen Prozess aus Produktentwicklungssicht, der in der Technik, also in der Programmierung, war das schon relativ weit verbreitet, dieses iterative in kurzen Zyklen. Scrum gibt es seit den 90er Jahren, 2001 wurde das Agile Manifest geschrieben, aber es, in diesen Beschreibungen wurde die Rolle des Product Managers oder Product Owners immer so ein bisschen außen vor gelassen. So, die ist nicht richtig gut beschrieben im Scrum Guide. Und ja, Eric Ries hat dann halt gesagt, okay, lass uns irgendwie einen Fokus darauf legen. Das Buch zielt eher so auf Firmengründer ab. Das ist so, ja, wenn ich ein Startup gründe und eine Existenz gründe, dann habe ich ja meistens irgendwie eine Idee und bin dann in dem Moment eben auch Produktmanager, weil ich halt der Einzige bin, der da was macht. Also das ist häufig so, also gerade bei Product Companies, da hat halt jemand eine Produktidee und setzt sie dann um und dann ist die Firma, ist halt erstmal dieses Produkt. So. Mhm. Und für solche Leute hat er da halt so einen Handwerkskasten bereitgestellt. Und eine der Kernaussagen von Ries ist, oder Kernhinweise, such dir Hypothesen aus. Also beschreibe dein Produkt nicht durch, was es alles tut, sondern versuch herauszufinden, was ist die Hypothese dahinter? Warum glaube ich, dass da diese Produktidee irgendwie wertvoll ist? Nimm davon die riskanteste und versuche alles zu tun, um sie zu widerlegen. Das ist halt wörtlich irgendwie Eric Ries. Sagt auch, ich glaube genau wie Popper, eine Hypothese ist nur dann gut, wenn sie überhaupt widerlegbar ist. Ne? Also das ist so eine Eigenschaft einer guten Hypothese. Wenn ich irgendwie eine Produktidee habe und sage, die Hypothese ist, die User haben das und das Problem, aber es gibt gar keinen Weg, das zu widerlegen. Häufig gibt es Wege, aber manchmal sind sie halt schwer zu gehen. Wenn er gar nicht zu gehen ist, dann ist es halt keine gute Hypothese und die hilft dir dann nicht, dein Produkt erfolgreich zu machen.
Hast du da mal irgendwie ein griffiges Beispiel? Also einerseits würde mich mal interessieren, was er mit riskant tatsächlich meint. Also wenn du da noch ein Beispiel für finden würdest, wäre es vielleicht hilfreich.
Oh, da bin ich jetzt nicht so gut vorbereitet. Was wäre denn mal gutes? Ein Produkt, das wir alle kennen, ist iPhone. Mhm. Kein reines Softwareprodukt, aber ein Produkt aus dieser Softwarewelt. Da als sie bei Apple, Steve Jobs vielleicht oder vielleicht irgendwer die Idee gehabt haben, lass uns mal ein Telefon bauen, das irgendwie ein iPod und was haben sie damals gesagt bei der Produktvorstellung vom iPhone? Es ist ein Telefon, es ist ein iPod und es ist, was ist es noch? Ein PDA hieß es damals, ne?
Okay.
Das war es, glaube ich. So ein Organizer.
Nicht noch plus ihr, iPod hast du ja gesagt.
iPod,
Telefon.
Damals halt auch nur um Audio, oder ging es auch schon um Video? Es ging, glaube ich, auch schon um Video. Ich weiß es nicht mehr. Ja. In der ersten Produktentwicklung. Kann man sich nochmal nachdenken. Genau, da hatten sie halt diese Idee und eine Hypothese, oder da kann man jetzt eine ganze Reihe von Hypothesen aufstellen, die dazu führen, dass das eine gute Produktidee ist. Zum Beispiel, die User wollen nur ein Device haben und nicht viele. Die User wollen auf ihrem Telefon die Möglichkeit haben, über die Datenverbindung auch nicht nur SMS austauschen zu können, sondern auch, was weiß ich, Bilder zu schicken oder so. Und dann gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, diese Hypothesen zu bewerten. Die Hypothese, dass die User lieber ein Gerät statt vielen haben wollen, ist vielleicht dann die kritischste. Ne? Weil wenn das nicht stimmt, dann wäre es ja eine viel bessere Idee, spezialisiertere Devices zu machen. Vorher gab es halt Handys, mit denen man telefonieren und simsen konnte. Und es gab PDAs, so wie den Palm oder den Newton viel früher noch, die halt irgendwie diesen Organizer-Quatsch hatten. Und es gab den iPod. So, und dann wäre es vielleicht eine bessere Idee gewesen, einen besseren iPod zu bauen als ein iPhone. Deswegen sollte man diese Hypothese halt als erstes versuchen zu widerlegen. Haben sie offenbar nicht geschafft, diese Hypothese zu widerlegen. Ich weiß gar nicht, die haben offensichtlich nicht nach Eric Ries gearbeitet, weil das Buch halt später rausgekommen ist. so einen Prozess kann man sich halt vorstellen. Ne? Und dann nimmt man die nächste Hypothese. Die Leute wollen nicht nur Text- und Bildnachrichten schicken, sondern irgendwie auch noch mehr über diese Datenverbindung und muss halt versuchen, das zu widerlegen, indem man irgendwie Nutzertests macht, das spielt da häufig mit rein, indem man Marktanalysen macht oder was auch immer. Da gibt es dann die verschiedenen, für jede Hypothese gibt es einen eigenen Weg, sie zu widerlegen.
Und das heißt, die heutige Hypothese von Apple ist, die Nutzer wollen so viele verschiedene Bildschirmgrößen. wirklich.
Nee. Zumindest haben sie die Hypothese, dass es den Nutzer vielleicht nicht stört. So.
Ja. Und offenbar aber auch, dass es dann immer mehr noch kaufen. Und da würde ich sagen, irgendwann werden sie mit dieser Hypothese wahrscheinlich scheitern.
Wer weiß das schon. Yeah. Zumindest ist das so der Ansatz, dass man sich halt diese Hypothesen sucht und dann versucht, sie zu falsifizieren. Und das Falsifizieren wird nochmal beschrieben in Experimenten, also führe Experimente durch. Und da gibt es diesen Build-Measure-Learn-Zyklus, den Eric Ries dann geprägt hat. Build heißt, baue ein Produktinkrement so weit, dass du halt genau die Hypothese falsifizieren kannst. Bau nicht gleich das ganze Produkt, sondern bau das nur so weit, dass du die Hypothese falsifizieren kannst. Und zwar mit dem du musst beim Bauen schon wissen, wie du das falsifizieren willst und wie du es messen willst und was du hinterher aus den Ergebnissen lernst. Denn wenn du etwas baust und dann dir dann erst überlegst, was messe ich denn jetzt überhaupt, und dann, also weißt du halt nicht, was du daraus schließen sollst. Das ist dann immer eher eine schlechte Idee. Da gibt es so diese Beispiele, wenn ich meine Produktidee ist, dass ich Leuten aufgrund der aktuellen Angebote in den Supermärkten deiner Region Kochrezepte zusammenstelle, die sie gut kochen können, um ein abwechslungsreiches Menü basierend auf den aktuell im Angebot befindlichen Lebensmitteln zusammenzustellen, dann muss ich nicht gleich eine Software bauen, die von den Supermärkten nach Regionen gefiltert, Postleitzahlen, die Angebote sucht und parst und in eine Datenbank tut und dann irgendwie Chefkoch anzapft und dann Rezepte dazu sucht, sondern da gibt es diese Idee, okay, ich mache es halt erstmal von Hand, suche mir irgendwie 2, 3 Test-User und mache das für die Mechanical Turk-mäßig. Ich weiß nicht, ob du den Begriff kennst. Ja. Aus der Schachentwicklung. Es gab früher viel Softwareentwicklung wurde oder Computerentwicklung wurde durch Schach auch getrieben. Mhm. Und ein Beispiel aus der Historie ist, dass jemand gesagt hat, ich habe den besten Schachcomputer der Welt gebaut, das war halt ein großer Kasten, der dann sehr gut Schach spielen konnte. Da drin saß aber ein Mensch, der dann eigentlich Schach gespielt hat. Genau.
Ja, das, ich glaube, nochmal der wichtige Punkt tatsächlich auch bei Popper war ja, und das ist das, was ich zumindest so in der Oldschool-Denke in der Produktentwicklung immer so ein bisschen kritisiert habe, so dieses Thema Marktforschung. Also man könnte sozusagen vorab eine Hypothese dadurch widerlegen, dass man einfach nur die Leute fragt, was sie denn wollen oder nicht wollen. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Problem, weil man das oftmals nicht weiß, weil man das Thema, was man da beantworten soll, gar nicht begreifen kann, im wahrsten Sinne des Wortes.
Als Nutzer.
Genau, als Nutzer.
Ja, da gibt es ja dieses schöne Zitat von Henry Ford, wird zugeschrieben, wenn er seine Kunden vorher gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Mhm, ne? Genau. Dann hätte er halt schnellere Pferde gezüchtet. Was sie aber eigentlich wollten, ist von A nach B kommen.
Exakt.
Und zwar so schnell und komfortabel wie möglich.
Und deswegen finde ich es immer ganz wichtig, bei Popper auch zu betonen, weil das ja immer so sehr theoretisch alles immer klingt bei ihm, dass er tatsächlich ein großer Verfechter dieses Trial-and-Error-Prinzip war. Mhm. Also zu sagen, ihr müsst mehr Experimente wagen. Also auch tatsächlich, er hat es natürlich immer sehr im Politikbereich auch und so weiter gesehen. Aber auch da einfach Dinge mal auszuprobieren, um sie dann überhaupt auch wiederum überprüfen zu können. Mhm. Also rein im Kopf durchdenken ist zwar schon ein wichtiger Anfang, also wenn man das dann schon im Kopf so ein bisschen widerlegen kann, ist ja auch schon mal okay, so mit ein bisschen Menschenverstand. Aber wichtiger ist dann, wenn man da nicht weiterkommt, tatsächlich in die Experimentierphase zu gehen und da auch Risiken einzugehen.
Ja.
Auch das ist extrem wichtig. Und so wie ich jetzt Lean Startup oder Lean Management ja auch verstehe, also ich kenne das auch so ein bisschen, habe mich da so ein bisschen mal reingelesen, ist es ja tatsächlich so, diese Balance zu finden, sozusagen das Risiko zu minimieren, aber es nicht auszuschließen und trotzdem Risiken einzugehen.
Ja.
Also immer so kleine Schritte nach vorne zu gehen.
Beziehungsweise die größten Risiken als erstes ausschließen zu können. So, das ist halt
genau.
Das, der Trick. Ja. Wenn man es also einen Trick nennen mag.
Ja, aber scheinbar ist das ja was vorher noch nicht so der Fall war. Offenbar.
Das war zumindest so nicht beschrieben. Genau. Und ja. in der alten Softwareentwicklungs- oder Produktentwicklungswelt war es halt sehr platonisch, dass man dass es halt Leute gab, die dann Produktideen gehabt haben, von denen sie so stark überzeugt waren, dass sie ein großes Pflichtenheft, Lastenheft geschrieben haben, wo haarklein vorab drin beschrieben war, wie es denn sein soll. Und dann ist es nach dieser Spezifizierungsphase ist es dann in die Entwicklung gegangen, dann wurde halt lange dran entwickelt, bis es fertig war und um dann am Ende noch hat man vielleicht noch eine Testphase gehabt, um Fehler auszuschließen und so. Und dann war es fertig und erst dann hat man festgestellt, dass vielleicht eine Haupthypothese damals schon falsch war oder zumindest mittlerweile falsch geworden ist. Denn die Rahmenbedingungen in der heutigen Welt ändern sich so schnell, dass auch die Bedürfnisse der Leute sich relativ schnell ändern. So, mhm. Die Grundbedürfnisse vielleicht nicht. Ne? In der Maslow-Pyramide ist irgendwie unter der Ernährung und der körperlichen Unversehrtheit ist ja jetzt noch irgendwie Wi-Fi und Akku dazugekommen. Mhm. Aber ansonsten, ja, die Rahmenbedingungen des heutigen Lebens in der westlichen zivilisierten Welt, die ändern sich so wahnsinnig schnell, dass man nach einem zweijährigen Produktentwicklungszyklus sicher sein kann, dass sich garantiert irgendwelche Voraussetzungen in der Zwischenzeit geändert haben. Ja. So, und da greifen die halt an und sagen, also so lange solltest du nicht warten, um deine Hypothesen zu widerlegen.
Ja. Und gerade noch eine schöne Parallele, die ich zwischen Popper und Produktentwicklung tatsächlich sehe. Er hat ja auch ein Buch geschrieben, das nennt sich Alles Leben ist Problemlösen. Mhm. Und ein anderes auf der Suche nach einer besseren Welt.
Okay.
Und ich finde, das ist halt auch eine immense Parallele, zumindest zu einer Haltung der Produktentwicklung, weil auch das wollen Produktentwickler letztendlich permanent. Also sie wollen ja permanent Probleme lösen, also nicht nur die Probleme der potenziellen Nutzer, sondern natürlich auch, und das ist ja auch ganz wichtig, wenn ich irgendwo innerhalb eines Projektes ein Problem löse, tauchen unter Umständen ja 2, 3 neue irgendwo anders wieder auf. Mhm. Und somit ist das ein nahezu unendlicher Prozess. Und auch das ist, glaube ich, etwas, was relativ neu erscheint, also mir zumindest, dass man sagt, es gibt gar nicht mehr so diese klassischen Produktzyklen, wo man sagt, so, jetzt ist ein Produkt fertig, sondern es muss im Grunde genommen immer weitergehen.
Ja, genau, das hat sich ja auch gezeigt in der aktuellen Entwicklung der Cloud-Software, also Software, die im Netz betrieben wird, die man sich also nicht runterlädt und installiert, sondern wo die Software im Netz läuft und ich benutze sie nur. Da gibt es so Entwicklungen wie Continuous Delivery, das heißt, die Produktentwicklung fließt immer gleich, also sehr zeitnah auf die Live-Umgebung raus. Das heißt, die Entwickler entwickeln was und kurze Zeit später, von, was weiß ich, eine Stunde bis, weiß ich nicht, eine Woche oder so. Ja, bei einer Woche kann man kaum noch von Continuous Delivery reden, aber es geht dann relativ schnell, bis das, was die Entwickler gerade programmiert haben, dann auch den Endkunden zur Verfügung steht. Oder zumindest mit den Endkunden getestet wird. Das ist etwas, was Google ganz intensiv betreibt. Also ich habe mal wie so Zahlen gehört, dass pro Tag auf der Suchseite von Google, also google.com, so das Hauptprodukt von Google, man erinnert sich manchmal daran, ist diese Suchseite. ist unfassbar, was die mittlerweile alles machen, aber es gibt es ja immer noch. Und für diese Suchseite, also was die Auffinderalgorithmen in den Datenbanken angeht, als auch was irgendwie die Anzeige der Ergebnisse, Sortierung der Ergebnisse, Interaktion mit den Ergebnissen so angeht, machen die halt pro Tag über 1000 Experimente. Das heißt, die haben Ideen, wie sie das Produkt verbessern können, bauen dann Experimente zu diesen Ideen. Zum Beispiel, was weiß ich, wir machen die Vorschaubilder irgendwie nicht links vom Suchergebnis, sondern rechts. Oder wir zeigen irgendwie so und so viel oder die und die Metadaten noch mit an zu den Suchergebnissen. Wer ist der Autor? Habe ich von dem Autor schon mal was gelesen oder was auch immer? Können dann innerhalb von kürzester Zeit diese Experimente auf die Live-Umgebung bringen und mit einem kleinen Prozentsatz der Nutzer testen. Mhm. Und das ist halt extrem mächtig, weil also Google hat natürlich den Vorteil, dass sie so wahnsinnig viel Traffic haben, dass sie das eben auch problemlos können. Wenn sie dann irgendwie 0,01% des Traffics auf dieses Experiment leiten, dann kriegen sie innerhalb kürzester Zeit aussagekräftige Ergebnisse, ob das jetzt besser ist als vorher oder schlechter. Das ist ein wahnsinniger Vorteil für Google, aber auch andere Firmen können diesen Weg gehen. Ne? So AB-Tests machen, Multivariant-Tests machen, um Hypothesen im Live-System auch widerlegen zu können.
Das ist auch so ein bisschen wie Operation am offenen Herzen fast.
Das stimmt, nur nicht ganz so gefährlich.
Ja, klar. aber das bedarf, glaube ich, einer, und vielleicht kriegt man da nochmal ganz kurz die Schleife zum Management und Managementstrukturen. Ich glaube, dass das einer grundsätzlichen Haltung bedarf, die vielleicht ganz anders ist, als in der Vergangenheit in den Managementschulen gelehrt wurden. Also dieser klassische Taylorismus, der ja sehr linear und Anfang und Ende und dann ist fertig.
Und hierarchisch und die oben wissen halt, die oben sind die Philosophen und wissen, was gemacht werden muss.
Genau.
Und die unten in dieser Pyramide müssen es halt nur noch umsetzen.
Genau, und werden natürlich auch überhaupt nicht großartig angehört, wenn sie ihre Erfahrungen da weitergeben, weil die anderen wissen ja sowieso, wie es funktioniert.
Richtig.
Und diese immense Kontrolle natürlich auch zu wahren.
Also, Illusion der Kontrolle, sage ich immer gerne, weil tatsächliche Kontrolle hat man in agilen Umgebungen viel mehr. Denn dadurch, dass man kürzere Iterationszyklen hat und viel häufiger eingreifen kann und umsteuern kann und eben auch viel mehr Meinung einholen kann, gewinnt man eigentlich Kontrolle. Und das, was man im alten System, Taylor, Top-Down, Wasserfall, hatte, das ist mehr so eine Illusion der Kontrolle. Mhm. Von der es sich schwerfällt zu lösen.
Offenbar, ja. Das ist das Interessante eigentlich. Weil tatsächlich, wie du sagst, erst wenn ich loslasse, habe ich wieder eigentlich mehr Kontrolle, als vorher der Fall war, in dem Fall.
Weil man ja nah dran ist. So.
Ja.
Gut. Also wie gesagt, da habe ich jetzt noch nicht so viele Gedanken darüber gemacht, was sein Gesellschafts- und Politikbild irgendwie, wie das auf die Agile Management Welt passt. Ich finde es aber ganz spannend, denn tatsächlich muss der Produktmanager oder Product Owner, um den es ja in diesem Podcast eigentlich geht, der muss halt in der agilen Welt, und das ist vielleicht sogar ein ganz guter Anknüpfungspunkt an die Episode zuvor. Ich habe ja letzte Woche eine Episode mit der Corinna Baldauf aufgenommen zum Thema der Product Owner in der agilen Transition. Was verändert sich eigentlich für einen Produktmanager, wenn eine Firma in das agile System hinein wechselt? Da muss ein Produktmanager sich halt irgendwie ständig neu erfinden und seine Rolle irgendwie neu definieren, weil sich das Team auch ständig weiterentwickelt und auch ganz viel von seiner Definitionsmacht aufgeben. Denn in der alten Welt hat ein Produktmanager, beziehungsweise der die Spezifikation schreibt, sehr viel Macht. Platonische Macht sozusagen. Mhm. So wie Platon das gesehen hat und wie das, was Popper irgendwie daran kritisiert hat. Mhm. Und in der agilen Welt ist es eher so, dass Marty Kagan hat das mal ganz gut gesagt, das ist so ein Product Management Guru aus dem Silicon Valley. Ein schönes Zitat von ihm ist, don't fall in love with your product. Mhm. Sobald ein Product Owner sich zu sehr in seine Idee verliebt, kann er nicht mehr sinnvoll für dieses Produkt quasi einstehen, weil er dann eben nicht mehr bereit ist, das Produkt aufzugeben oder so einen Pivot zu machen, also eine Drehung zu machen und dem einen anderen Spin zu geben.
Mhm. Das klingt einleuchtend.
Ja, genau. So, und das ist halt schon ein wesentlicher Unterschied für Product Owner von der alten Welt in die neue Welt hinein, dass man eben nicht mehr der ist, der alles definiert und vorgibt, sondern dass man eigentlich die Verantwortung trägt, dass die richtigen Experimente durchgeführt werden und auch die Verantwortung dafür trägt, dass niemand anders sich so sehr in das Produkt verliebt, dass man nicht mehr bereit ist, die notwendigen Dinge daran zu verändern. Mhm.
Aber das ist tatsächlich auch dann wieder eine große Parallele zu Poppers Open Society, Begriff. Offene Gesellschaft. Das heißt ja letztendlich, du musst ja auch in diesem Team so eine Art mini-offene Gesellschaft etablieren.
Richtig.
Das heißt, du musst ja immer zuhören können, auch wenn du jetzt verortet bist, hierarchisch als Hauptverantwortlicher, musst du ja trotzdem ein Setting schaffen, wo jeder ein Stück weit Verantwortung trägt und wo es eher eine netzwerkartige Struktur ist und eben nicht diese Pyramidenstruktur ist.
Richtig, genau. Das muss aufgebrochen werden. Das ist richtig.
Und dass du so ein Setting hast, das maximal offen ist im Austausch, aber natürlich dann wiederum so, ich sag mal, dadurch, dass man ja diese klaren Rituale hat, wie Sprints und so weiter und so fort, schaffst du es ja wieder dann, diese immense Offenheit wieder einzufangen, weil sonst verlierst du dich ja auch mitunter in so einer Offenheit. Und diese Balance ist, glaube ich, extrem wichtig. Also diese extreme Offenheit auf der einen Seite, immer gucken, zuhören, aufnehmen. Mhm. Und dennoch muss ja am Ende Entscheidungen in einer gewissen Zeitspanne getroffen werden.
Das ist ein guter Punkt, denn natürlich, wenn Entscheidungen getroffen werden müssen, dann stellt sich immer die Frage, wer trifft sie oder wer trägt für diese Entscheidung dann am Ende die Verantwortung? Und in der agilen Welt ist es so, dass der Product Owner am Ende die Verantwortung dafür trägt, dass die richtigen Entscheidungen für dieses Produkt getroffen werden, und damit müsste er theoretisch das letzte Wort haben in den Produktentscheidungen. Ich spreche aber viel lieber davon, dass in dieser offenen Gesellschaft der gemeinsamen Produktentwicklung jeder die Pflicht hat und jeder auch die Möglichkeit haben muss, Entscheidungen herbeizuführen. Mhm. Also es geht nicht darum, Entscheidungen zu treffen, sondern es geht vielmehr darum, Entscheidungen herbeizuführen. Und das sollte jeder können. So, und damit muss jeder irgendwie seinen Beitrag auch bringen. Und das spiegelt dann auch ganz gut wider, dass es am Ende um so eine Gesamtverantwortung geht. Also das ganze Team trägt die Verantwortung dafür, dass die richtigen Entscheidungen herbeigeführt werden. Denn wenn man das so formuliert und nicht sagt, es müssen Entscheidungen getroffen werden, dann ist gleich klar, dass es nicht einen gibt, der die Entscheidung trifft, sondern dass das Herbeiführen immer ein Prozess ist, in dem alle notwendigen Stakeholder zu dieser Entscheidung eben berücksichtigt werden sollten.
Wie ist denn das ganz konkret mit dem Product Owner? Wechselt diese Rolle auch mal? Also wenn man jetzt irgendwie so ein Team hat, es gibt ja mehrere Varianten, dass man sagt, entweder man wechselt das in Zyklen, dann ist derjenige Product Owner in der und der Phase. Oder dass man sagt, wenn man jetzt einen größeren Laden hat, da gibt es irgendwie mehrere Projekte und da bin ich mal in der Rolle des Product Owners und dann aber mal wieder in einer anderen Rolle. Oder ist das sozusagen so wie, keine Ahnung, wie ein Vorstandsvorsitzender immer eine feste Position, die immer einer ausführt? Oder rotiert es auch mal, so dass jeder das auch mal...
Vorstandsvorsitzender ist ja auch meistens zeitlich beschränkt.
Ja, gut, dann ist
es... Gibt es so 4-Jahre-Verträge und dann ist gut. Gute Frage. Also typischerweise ist es so, dass Product Owner schon eine Rolle ist, die nicht jeder reihum mal einnimmt, sondern es gibt dann halt dedizierte Personen, die Product Owner sind. Aber das kann halt von Produkt zu Produkt dann wechseln. Das heißt, wenn ich jetzt anfange, ein anderes Produkt zu entwickeln, oder wenn sich in einem Produkt die Situation ergibt, dass der Product Owner vielleicht nicht mehr der Richtige ist, dann kann das auch wechseln. So, typischerweise sind Product Owner dann aber, also sie sollten halt eigentlich recht weit weg sein von der Implementierungstechnik. Das sollten sie ja dem Umsetzungsteam überlassen und da nicht so viel reinreden. Das heißt, ein Product Owner kann dann typischerweise nicht einfach wieder Entwickler sein in dem gleichen Team, das dann irgendwie das Produkt entwickelt, weil die Aufgaben eben dann doch ganz andere sind. Also Product Owner sind halt, es ist eine sehr stark kommunikative Rolle, du musst halt ganz viel reden. Du musst mit den Entwicklern reden und ihnen die Produktideen erklären und die Experimente erklären, warum, was wollen wir genau rausfinden, mit den Stakeholdern sprechen und Erwartungsmanagement betreiben und auch mit dem Markt, also mit den Kunden und dem Wettbewerb kommunizieren. Also auch wenn Softwareentwickler auch eine stark kommunikative Aufgabe haben mittlerweile, nämlich sich mit den anderen Entwicklern auszutauschen und die beste Umsetzungsidee zu finden, ist es beim Product Owner eben nochmal eine Stufe härter sozusagen. Weil das eigentliche Entwickeln halt dann auch wegfällt. Deswegen kann das jetzt nicht innerhalb eines Teams so rotieren, aber in einem größeren Setting, wo es mehrere Teams gibt mit mehreren Product Ownern, kann das natürlich da drin dann zirkulieren, dass man sich mal austauscht. Und was aber auf jeden Fall passiert, ist, dass dieses ganze System halt in einem beständigen Wandel ist. Das heißt, was ein Product Owner tut und welche Aufgaben er in einem Team hat, das ist nicht für besonders lange Zeit stabil, sondern das befindet sich auch in einem ständigen Wandel, entwickelt sich weiter. Und was relativ häufig, also was ich schon oft beobachtet habe, ist, dass Aufgaben, die am Anfang ein Product Owner inne hat, dass die teilweise dann doch eher vom Team übernommen werden. Also zum Beispiel die Kommunikation mit dem Kunden. Das ist am Anfang meistens über den Product Owner kanalisiert. Und in späteren Phasen mit reiferen Teams oder mit reiferen Konstellationen ist es dann auch häufig so, dass die Entwickler dann für bestimmte Teilbereiche dann eben doch so eine Art Leadership übernehmen und dann auch direkt mit den Kunden oder mit den Stakeholdern in den Diskurs gehen und dann quasi die Produktideenfindung dort weitertreiben, ohne dass sie dann explizit Product Owner werden für einen Subbereich oder so, sondern einfach in ihrer Rolle als Mitglied des Teams dann Aufgaben vom Product Owner übernehmen.
Das, weil im Zweifel sind ja die schon, Wege dann ja wesentlich kürzer sind.
Genau, ja, genau. Ja. So, oder weil es sich einfach thematisch so ergibt und weil es dann auch eine ganze Menge Last vom Product Owner nimmt. Product Owner ist kein einfacher Job. Das ist ein sehr anspruchsvoller und anstrengender Job. Und wenn ein Team soweit ist, dass die Aufgaben vom Product Owner so in das Team hinein diffundieren, dann ist es immer ein gutes Zeichen, dass der Product Owner dann auch noch besser loslassen kann, dass am Ende die Ideen mehr so zusammengeführt werden und sich dann vielleicht daraus dann wieder neue Konstellationen ergeben können.
Aber das heißt ja eigentlich wahrscheinlich, hat dann auch jeder Product Owner seinen eigenen Führungsstil so ein Stück weit? Oder kann man fast sagen, es gibt fast sowas wie gemeinsame Muster, dass man zum Beispiel sagt, es geht jetzt eher so in demokratischere Führungsstile hinein und eben ganz konträr eigentlich zu diesem klassischen Law and Order oder keine Ahnung, Prinzip Zuckerbrot und Peitsche. Also
ich glaube, das ist ja persönlichkeitsabhängig. Also da gibt es Product Owner, die so ticken, Product Owner, die anders ticken. Das hängt von der Persönlichkeit ab und vom eigenen Erfahrungshorizont. Es gibt viele Product Owner, die aus der Technik kommen, die halt vorher Entwickler waren und dann sich Richtung Produktmanagement entwickelt haben, so wie ich das auch gemacht habe. Mein Lebenslauf ist ja, dass ich nach meinem Studium und dem Doktortitel dann erstmal 6 Jahre lang Entwickler war. In der Firma, wo ich Entwickler war, dann aber ganz viele verschiedene Rollen ausprobieren konnte und am Ende das Produktmanagement am spannendsten fand, um dann die Firma zu wechseln und dann in der neuen Firma Produktmanager zu sein und Product Owner in einem Team. So, dann hatte ich halt den technischen Background. Das heißt, mit den Entwicklern konnte ich mich sehr gut unterhalten, weil wir die gleiche Sprache gesprochen haben. Und wenn die von irgendwelchen Datenbankgeschichten erzählt haben, und so wusste ich halt, wovon die sprechen, weil ich selber das gemacht hatte. Andere Product Owner kommen halt eben nicht aus der Technik, sondern kommen aus dem Marketing oder kommen aus, was weiß ich woher. Community Management hatten wir irgendwie Product Owner, die das dann irgendwie aus der Richtung beleuchtet haben. Und die haben dann ihre Stärken ganz woanders. Also meine große Stärke war, glaube ich, dass ich einen sehr guten Dialog mit meinem Entwicklungsteam führen konnte und mir dann quasi die Seite des Marketings und des Produktmanagements erarbeitet habe. Das musste ich dann halt lernen. Genauso müssen halt und das prägt natürlich auch eine Person und genauso müssen eben Leute, die eben nicht aus der Technik kommen, die müssen dann vielleicht eher lernen, mit den Entwicklern eine gemeinsame Sprache zu finden oder verstanden zu werden. Und das bedeutet dann natürlich auch ein anderes Level an Zusammenarbeit.
Aber es gibt jetzt sozusagen nicht in diesen Methoden wie Scrum und so weiter irgendwie ein Ritual, Also ich weiß es nur, ich habe das mal versucht, bei uns im Team zu etablieren, sowas wie, wenn es an Entscheidungen ging. Also ich habe immer versucht, das relativ demokratisch zu machen, aber am Ende musste ich es halt entscheiden. Mhm. Aber so ein Ding, so ein Prinzip einzuführen, also nicht jetzt alles basisdemokratisch abzustimmen, aber so ein Ding zu etablieren, zu sagen, hat jemand von euch Bauchschmerzen bei der und der Entscheidung? Mhm. Und das heißt, man muss davon nicht begeistert sein. Aber das Wichtigste ist, dass man da keine Bauchschmerzen hat, also sprich wirklich große Zweifel hat. Und wenn jemand Bauchschmerzen hat an dem Punkt, das dann so lange entweder zu diskutieren, bis sich die Bauchschmerzen auflösen, oder dass man dann tatsächlich versteht, warum es Bauchschmerzen verursacht, um das so lange nochmal in diese Entscheidungsschleife Abstimmung zu lassen, bis das tatsächlich aufgelöst ist. Also gibt es irgendwie so Entscheidungsrituale oder sowas, oder ist es tatsächlich noch völlig frei? Also dass man irgendwie sagt, jetzt gibt mal jeder seinen Senf und dann so und so, oder es gibt Abstimmung oder keine Ahnung.
Das ist, glaube ich, auch in jedem Team unterschiedlich. Was es als Ritual gibt oder als feststehendes Meeting in diesem Scrum-Zyklus ist ja das Sprint-Planning. Und im Sprint-Planning nimmt man das Product-Backlog und nimmt von oben halt irgendwie oder die Stories in einen Sprint-Backlog und das Team committet sich dann drauf oder sagt, das ist ein gutes Sprint-Backlog, daran wollen wir jetzt im nächsten Sprint arbeiten. Und in diesem Meeting hat das Team natürlich dann auch die Möglichkeit, nochmal zu sagen, Moment mal, warum glaubst du denn, dass diese Story weiter oben im Product Backlog steht als weiter unten? Also und warum ist diese eine Sache, die wir für so wichtig erachtet haben, die ich dir gesagt habe, oder die man vielleicht selber ins Product Backlog eingetragen hat, warum ist die denn in der Priorität nicht so weit oben, dass wir sie jetzt in diesem Sprint bearbeiten könnten? Das kann man da natürlich dann diskutieren. Ein anderes Meeting, wo das vielleicht noch besser stattfinden kann oder sinnvoller, weil es früher ist, ist das Grooming-Meeting. Ist, glaube ich, in Scrum gar nicht genau beschrieben, zumindest in dem alten Scrum Guide nicht. Ich glaube, in der neueren Version haben sie das dann aufgenommen. Das ist ein Meeting, in dem der Product Owner sich mit dem Team zusammensetzt und quasi so ein bisschen weiter den Blick in die Zukunft wirft. Und sagt, das sind die Sachen, die so in Zukunft auf uns zukommen, vielleicht nicht im nächsten Sprint, aber so in näherer Zukunft, so quasi in 2-3 Sprints entfernt, und die Sachen mit dem Team durchspricht, um ein gemeinsames Verständnis zu erreichen und auch das Feedback von dem Team zu bekommen, wie groß das wohl ist und wie schwer das wohl ist, das zu implementieren und ob die Stories richtig geschnitten sind im Sinne von, wir schaffen die überhaupt auch in einem Sprint. Manchmal sind Stories einfach zu groß und dann müssen sie nochmal kleiner geschnitten werden. Und das macht man typischerweise in so einem Grooming-Meeting oder optimalerweise in einem Grooming-Meeting. Manchmal passiert das leider dann auch erst im Sprint-Planning und das ist dann recht spät. Und in diesem Grooming, da kann natürlich dann auch das Team ganz viel Feedback geben und sagen, nee, Moment mal, das macht doch gar keinen Sinn und so. Letztendlich gibt's aber auch immer wieder Situationen, wo es dann ein Disagree and Commit gibt, wo dann Teammitglieder sagen, ich bin davon nicht begeistert, aber ich gestehe ein, dass alle anderen daran glauben und mach halt auch mit. Also ein Commitment nicht im Sinne von, ich verspreche, das zu tun, sondern ein Commitment im Sinne von, ich stehe da jetzt dahinter. Ich habe den Plan zwar, ich hätte den nicht so entschieden, aber ich... Und das
Sabotier ist ja. Tier ist es nicht.
Ich tue mein Bestes, den Plan dann auch so zu erfüllen. Das ist ja aber durchaus ein urdemokratisches Ding, dass man eben bei Kompromissen eben auch weiterhin sagen kann: Es war nicht meine Präferenz, aber jetzt stehe ich dahinter, weil wir es so entschieden haben oder weil wir zu dieser Entscheidung gefunden haben.
Ja, nee, das ist ja auch der für mich tatsächlich auch so dieser bessere Ansatz. Manche zielen ja so da ab, es muss ja jeder zu 100% überzeugt und begeistert und erst dann. Mhm. Und das glaube ich tatsächlich nicht, weil dieser Zustand so gut wie unmöglich ist. Aber wichtiger wäre es für mich sozusagen potenzielle, ich würde es mal jetzt sagen, toxische Faktoren einzudämmen. Also tatsächlich, wenn jemand von etwas nicht überzeugt wird, selbst wenn er nicht bewusst dagegen arbeitet, wird er in seiner Psyche unbewusst so ein bisschen vielleicht auch sabotieren und es immer wieder in Frage stellen, andere damit vielleicht auch anstecken und so weiter. Mhm. Und das gilt es einfach ein Stück weit auch da kommunikativ zu lösen, damit solche toxischen Fallen da vielleicht auch gar nicht erst entstehen. Also von daher scheint es ja auch schon, wie du beschrieben hast, da so implementiert zu sein. Mhm. Das ist ja schon mal sehr, sehr gut und sehr wichtig.
Genau, also darauf sollte man als Product Owner auch unbedingt achten, dass es eine Kultur sich entwickeln kann und ein Miteinander sich entwickeln kann, in der es eben wie in einer offenen Gesellschaft möglich ist, dass alle ihre Meinung sagen. Mhm. Und das ist auch einer der Gründe, warum agile Teams häufig in einer Matrix-Organisation arbeiten. Ich halte es auch für sehr empfehlenswert, dass der Product Owner eben nicht auch der Chef des Entwicklungsteams ist. Mhm. Weil es sonst eben durch diese Reporting-Abhängigkeit, ne, ich bin dein Chef und mit mir musst du dein Gehalt verhandeln. Und das ist übrigens eine gute Produktentwicklungsidee, also mach es so. Das passt nicht zusammen. Es ist viel einfacher, so eine offene Gesellschaft quasi in dem Team zu erzeugen mit einer offenen Feedback-Kultur, wenn alle auf Augenhöhe sind und niemand ist des anderen Vorgesetzter.
Ja.
Das macht das direkte Vorgesetzte sein schwieriger, weil du dann halt möglicherweise mit deinem Team gar nicht direkt zusammenarbeitest und das dann halt in der Beurteilung dessen, was Mitarbeiterführung angeht, schwierig wird. Ne? Also du kannst dann eben nicht mehr direkt beobachten, was macht mein Mitarbeiter eigentlich gut und was macht er schlecht, wo könnte er Hilfe gebrauchen und wofür sollte ich ihn mal weiter fördern. Das wird dadurch ein bisschen schwieriger. Aber ich halte
aber es nicht unmöglich.
Nicht unmöglich, nein. Und wir haben hier bei Adobe uns angelehnt an ein Modell, das kein Modell sein will, nämlich das Spotify-Modell. Spotify ist da sehr explizit und offen, was ihre interne Struktur angeht. Und das ist sehr gut. Hier gibt es ein Paper, mehrere Paper und Videos, wie sie erklären, wie sie arbeiten. Und deswegen wird es Spotify-Modell genannt. Sie sagen aber, bitte kopiert das nicht. Es ist kein Modell. Es ist einfach nur unser Weg, den wir gefunden haben. Wenn ihr was draus zieht, ist es gut. Wenn nicht, legt es uns nicht zur Last. Und auch bei uns funktioniert übrigens nicht alles perfekt. Mhm. Und wir haben halt trotzdem deren Matrix quasi kopiert. Und unsere Entwicklungsteams heißen Squads. Und wir haben halt die Matrix so gelegt, dass dann irgendwie die Chapter oder die Teams, die dann den gleichen Manager haben, dann quasi orthogonal dazu liegen. Und die Manager können halt dann selber entscheiden, in welchen Squads sie dann mitarbeiten, um ihre fachliche Expertise gewinnbringendst einzusetzen oder eben mit den Mitarbeitern, mit denen sie gerade näher zusammenarbeiten wollen, aus welchen Gründen auch immer, dann halt da direkt finden können. Und das funktioniert für uns ganz gut. Also da arbeiten wir auch kontinuierlich an diesem System und nehmen Veränderungen vor. Das ist auch ganz spannend. Aber also im Wesentlichen haben wir da auf Spotify geguckt, wie die das gemacht haben.
Ja, aber auch ihre Begründung ist ja sehr popperianisch. Also zu sagen, das ist nur eine Theorie, ein Modell.
Mhm. Ja, stimmt.
Aber hinterfragt es permanent. Ne?
Ja,
also genau. Passt jetzt für uns in dieser Situation, in diesem Kontext, aber das heißt nicht, dass es für alle passt. Und tatsächlich ist, glaube ich, diese Modellgläubigkeit, was ganz gefährlich ist.
Ja.
Das, was man tatsächlich auch im Makro, in der Gesellschaft, also Stichwort in den Wirtschaftswissenschaften, die ja sehr modellfixiert waren oder sind. Dass dann sowas wie eine neoliberalistische Idee so völlig außer Rand und Band geraten kann, weil man gesagt hat, das ist das einzig richtige Modell oder der Homo economicus. Aber da schweifen wir jetzt so ein bisschen fast schon zu weit ab.
Ja.
Aber da finde ich tatsächlich so dieses Spotify-Ansatz zu sagen, ja, das ist bei uns, bewährt sich das, so würde Popper sagen. Aber das heißt nicht, dass es sich auf ewig und in anderen Kontexten immer bewährt.
Ich finde es eigentlich ganz spannend gerade, denn der eigentliche Ansatz, den ich bei dem Soziopod Live Event hatte, war ja, dass diese popperianische Hypothesen- und Falsifizierungsstrategie, das passt halt ganz gut auf die Produktentwicklungsstrategie, aber eben nicht nur darauf, sondern eben auch auf die Team-Setting-Strategie. Also ich bin ja jetzt, ich arbeite gar nicht mehr als Product Manager oder Product Owner, sondern ich bin jetzt Agile Coach und schaue viel mehr auf das System, wie die Leute zusammenarbeiten.
Ja.
Und da gilt halt das Gleiche. Also auch da gibt es nur Ideen, was wohl eine gute Sache wäre, wie man zusammenarbeiten soll. Also was der, wie die Rolle des Product Owners sein sollte und wie die Rolle des Teams sein sollte, was Selbstorganisation bedeutet oder was das Agile Manifest für uns bedeutet. Und da ständig alles zu hinterfragen, finde ich mindestens genauso wertvoll gerade. Also jetzt nicht für einen Product Owner, also ist nochmal ein anderer Spin auf diese Idee, wie dieses kritische Denken in unsere Softwarewelt, in die agile Welt passt.
Und ich glaube tatsächlich daran, dass sie jammern ja alle immer über Komplexität und so weiter, dass dieser Ansatz, diese Haltung, dieses grundsätzliche kritische Hinterfragen, erschaffen, verwerfen, prüfen, verwerfen, Neues ausprobieren, dass das eine gelungene Strategie sein kann, um mit dieser Komplexität überhaupt halbwegs klarzukommen.
Ja, es ist sehr stabil. Also es bringt, obwohl es obwohl ständig was verworfen wird, gewinnt man dadurch halt so eine, also ist das Stabilität? Ja, ich glaube, das ist Stabilität, was ich meine. Dass man eben nicht in eine Situation gerät, wo man durch einen überlaufenden Tropfen, durch einen weiteren Tropfen ein überlaufendes Fass hat und dann in die Katastrophe gerät. Denn wenn man zu lange an einem Modell festhält, dann kann man genau in diese Situation kommen, dass man durch eine kleine Störung in dieses komplexe System hinein auf einmal alles kippt. Genau dieses Kippen kann man, glaube ich, durch beständiges Iterieren über das Wie und das Was vermeiden.
Genau. Also das ist so ein bisschen wie Surfen oder sowas.
Genau. Stimmt.
Also man muss irgendwie ein Stück weit loslassen und immer wieder justieren, balancieren, etc.
Gut, wenn ich mich bei dem Soziopod Live-Event auf die Bühne getraut hätte, hätte ich die Frage gestellt, und die wurde, glaube ich, auch von jemand anders dann gestellt. Ja, aber wenn man alle Ideen ständig hinterfragen soll und sie falsifizierbar sein sollen, wie ist es denn dann mit dieser Idee selbst? Also was würde Popper mit seiner eigenen Idee des kritischen Rationalismus machen? Wie kann man die denn falsifizieren? Und genauso kann ich natürlich die Frage gestellt bekommen, wenn ich im agilen Software entwickeln, ständig am Prozess arbeite und am Prozess schraube, kann ich dann nicht auch irgendwann erkennen, dass agil gar nicht das Richtige ist, sondern dass ich irgendwie weg müsste vom Agilen. Was wäre Poppers Antwort darauf?
Das ist eine gute Frage. Also ich bin eh immer ganz schwierig, so ein bisschen what would Jesus.
Was würde Nils dazu sagen?
Was würde Nils? Da musst du tatsächlich auch Nils fragen. Nils? Aber tatsächlich, also ich versuche mich da jetzt mal so ein bisschen reinzudenken. Natürlich ist das, was Popper ja sagt, jetzt kein geschlossenes Modell, sondern aus meiner Sicht bietet er uns nur ein Werkzeug an.
Ja.
Ob wir dieses Werkzeug benutzen oder nicht, sei mal dahingestellt. Ob das jetzt immer auf alles angewendet richtig ist, dieses Werkzeug benutzen, sei auch mal so dahingestellt. Mhm. Dass sich aber dieses Werkzeug in sehr vielen Kontexten bewährt und nach wie vor bewährt, das ist, glaube ich, so das Entscheidende. Also ich glaube, Popper würde schon sagen, stell mich jedes Mal auf die Probe, aber solange es sich bewährt, ist es ja okay. Mhm. Dann ist es da. Wo ich persönlich tatsächlich so ein bisschen auch Schwierigkeiten habe, ist mit diesem Falsifizierungsbegriff, den er zum Teil ja auch sehr scharf auch in Richtung Naturwissenschaft und so weiter anwendet. Da bin ich tatsächlich eher noch einen Schritt weiter so bei diesen Konstruktivisten, die er so ein bisschen eher gehasst hat.
Mhm.
Weil die ja den radikalen nächsten Schritt gegangen sind und gesagt haben, weil Popper hat ja immer noch versucht, an der Wahrheit noch festzuhalten, so ein Stück weit.
Und der radikale Konstruktivismus hat gesagt, es gibt gar keine Wahrheit.
Genau, der lässt da völlig los von. Also Popper hat gesagt, es gibt eine Wahrheit, aber wir können sie nicht beschreiben. Und wir können nie wissen, ob wir sie richtig beschrieben haben. Und der radikale Konstruktivismus sagt, es gibt keine oder es gibt nur immer eine subjektiv, intersubjektiv konstruierte Wahrheit. Aber es gibt nicht.
Das ist dann jetzt eine große Herausforderung für meine Stammhörer dieses Podcasts, die sich bisher noch nicht mit Philosophie beschäftigt haben, jetzt damit irgendwas anfangen zu können.
Genau, deswegen versuche ich da nochmal irgendwie zurück auf deine ursprüngliche Frage zu finden. Natürlich ist sozusagen auch die agile Vorgehensweise kritisch hinterfragbar. Mhm. Aber momentan scheint sie sich ja eher in dem Kontext, wo sie sich bewegt, zu bewähren. Mhm. Letztendlich eher zu bewähren. Sonst würde man sie wahrscheinlich auch nicht tun, weil gerade die Leute, die es tun, haben ja schon dieses Mindset. Und so ist das vielleicht auch so ein bisschen irgendwie, irgendwann beißt sich die Katze auch in den Schwanz an dem Punkt, weil du aus dieser kritischen Hinterfragung nicht mehr rauskommst. Also dieses Werkzeug scheint so perfekt zu sein, dass es fast nicht an sich selber anwendbar ist, so ein bisschen. Kommt es mir so ein bisschen vor, weißt du, was ich meine?
Also vielleicht doch, also vielleicht schon. Yeah. Also mir hilft diese Frage eigentlich. Ne, es ist zwar ein offen, augenscheinlich irgendwie ein Angriff auf das, wofür ich stehe, nämlich agile Produktentwicklung. Aber ein sehr hilfreicher Angriff, denn vielfach wird in der agilen Softwareentwicklung halt genau auf Scrum geschaut. Ne? Da gibt es diese Riten, ne? Da gibt es irgendwie Sprints und Sprintplanung und es gibt einen Scrum Master und im Stand-Up gibt es diese drei Fragen. Was habe ich gestern geschafft, was habe ich heute vor und welche Hindernisse habe ich? Und daran hält man sich halt erstmal sklavisch, weil man denkt, das ist es, also darum geht es. Ist ja gar nicht so. Sondern das sind halt genau Werkzeuge. Also genau das, was du gesagt hast zum Popper. Das sind Werkzeuge, die uns an die Hand gegeben werden, um das eigentliche Ziel zu erreichen. Das eigentliche Ziel von agiler Produktentwicklung ist halt beständig, schnell wertvolle Produkte bauen. Also es geht ja nicht um den Prozess, sondern es geht halt um das Produkt. Das muss gut sein. Der Kunde muss einen Wert daraus ziehen können. So, und agile Softwareentwicklung ist halt ein Werkzeug dafür, wo beständige Verbesserung, also ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess eingebaut ist. Ja. Also das beständige Hinterfragen ist eingebaut und das hilft halt im Moment, um schnell groß gute Werte an Kunden ausliefern zu können. Wenn du mir ein besseres Werkzeug zeigen kannst, bin ich total bereit, den ganzen agilen Schmodderadatz irgendwie in die Ecke zu schmeißen und das neue Werkzeug zu nehmen. Ich habe nur noch keins gesehen. Mhm. Also das Wasserfallmodell ist es sicherlich nicht. Das hat jetzt schon lange Zeit bewiesen, dass das irgendwie große Probleme hat, schnell und guten Wert an Kunden auszuliefern.
Ja, wobei man dazu sagen muss, dass sich dieses alte Modell natürlich eine Zeit lang bewährt hat. Ja. Weil es andere Anforderungen gab, andere Kontexte. Mhm. Deswegen würde ich tatsächlich auch nicht ausschließen, dass sich irgendwann dieses Agile irgendwann nicht mehr bewährt. Wo ich tatsächlich nochmal so ein bisschen unterscheiden würde, ich würde sozusagen sagen, dieser Kern des kritischen Hinterfragens, dieses Erschaffen und Verwerfen, dass das unabhängig davon, ob ich jetzt Scrum mache oder irgendwas anderes, sozusagen eher so auf dieser atomaren Ebene anzusiedeln ist und dass dann so diese Methodiken eher auf der molekularen und die sind permanent optimierbar, weil man die wiederum hinterfragen kann. Mhm. Aber dieses Schlüsselwerkzeug, also das ist für mich auch eine ganz persönliche Bindung an dieses Schlüsselwerkzeug, ist sozusagen immer das scheinbar Selbstverständliche kritisch zu hinterfragen. Das ist für mich ein Werkzeug, was fast lebensnotwendig ist. Also ich kann es mir sozusagen gar nicht wegdenken, ein Stück weit. Ja. Deswegen tue ich mir sozusagen mit der Frage schwer, kann man das kritische hinterfragen, kritisch hinterfragen?
Ja. Ja, ist auch schwer. Aber also das wäre halt so meine Frage gewesen, um irgendwie, ist mehr so eine theoretische Frage und kein praktisches Anliegen.
Oder sagen wir versöhnlich zum Abschluss, es erzeugt nicht nur Lösungen, das kritische Hinterfragen, sondern es erzeugt natürlich auch Probleme. Also es ist sozusagen kein Allheilmittel, was sozusagen immer, wenn ich es immer anwende, auch immer gute Ergebnisse liefert. Ich glaube, das ist nochmal das Entscheidende. Sondern natürlich kann auch Kritisches hinterfragen, wenn man das permanent an irgendwelchen Dingen tut, auch Unruhe und so weiter reinbringen.
Klar.
Mhm. Deswegen vielleicht ist das so dieser versöhnliche Blick darauf.
Genau. Ein Zitat gibt's noch von Popper, das ich irgendwie übersetzen konnte, irgendwie in meine Welt. Denn er hat ja auch stark kritisiert, dass es sogar zu Kriegen kommt, aufgrund von Ideen, wo man sich bisher gesträubt hat, sie zu falsifizieren. Und hat dann dieses Zitat gebracht, lasst Ideen sterben, nicht Menschen. Und das kann man hervorragend anwenden auf die agile Produktentwicklung, indem man sagt, lasst Produkte sterben, nicht Nutzer. Denn manchmal ist es so, wenn man sich von der Produktidee nicht lösen kann und die Hypothesen nicht falsifiziert, dann sterben halt Nutzer, wenn das Produkt nämlich nicht irgendwie schon an sich stirbt. Zum Beispiel ist irgendwie Microsoft Word, das war halt lange Zeit irgendwie alleinherrschend im Schreibprogramm Wettbewerb, den es damals nicht gab. Und hatte dann so furchtbare Ideen wie diese Büroklammer, die einen ständig irgendwie helfen wollte.
Und dieser war schon noch Kult, ich vermisse
und
die.
Du vermisst sie.
Mittlerweile.
Und da sind halt viele User gestorben, weil das Ding halt so genervt hat und diese Produktivität ist gestorben. Da wäre es besser gewesen, wenn dieses Produkt schneller gestorben wäre.
Wobei da ja interessant ist, das kann ja auch nur dann sterben, wenn es Alternativen gibt, zu denen ich wechseln kann, auch ein Stück weit. Also ich werde ja, wie du sagst, es gab ja eine Zeit lang, wo das konkurrenzlos war. Das heißt, ich werde da keinen Nutzer verlieren, weil was soll er denn machen? Er kann ja jetzt nicht Textverarbeitung aufgeben.
Na, die Aufgabe des Produktmanagers wäre es halt gewesen, dieses Produkt oder diesen Bestandteil des Produkts sterben zu lassen und nicht die Nutzer sterben zu lassen, indem er einfach mal hinterfragt, sind die Hypothesen, die ich aufgestellt habe und die dann zu dieser Produktentwicklung geführt haben, sind die eigentlich wahr? Braucht ein Mensch, der gerade irgendwie anfängt, einen Brief zu schreiben, braucht er eine Büroklammer, die hier kommt und sagt, anscheinend schreiben Sie gerade einen Brief. Soll ich Ihnen erklären, wie man Serienbrief macht? Nee, geh weg, schreib einen Brief.
Ja, nur der Punkt ist, vielleicht hat man das damals auch nicht erkannt, weil es sozusagen keine Alternative zu Word großartig gab.
Es gab die Notwendigkeit für den Produktmanager nicht.
Recht, genau. Ja. Also er sah sozusagen seine Nutzer nicht sterben, die sind nur innerlich gestorben.
Nee, ich glaube, die sind auch ganz laut gestorben. Das haben wir alle ganz laut gesagt, dass das scheiße ist.
Ja, aber sie sind ja nicht weggegangen.
Das stimmt.
Das meine ich damit. Und das ist ja dann das spürbare Feedback spätestens dann, wo man sagt, okay, jetzt muss ich anders handeln.
Das stimmt.
Die Klammer. Oh, ich muss mir, glaube ich, mal suchen.
Ich habe den Namen. Irgendwie was.
Hatte die Name?
Cliffy? Nee. Wie hieß die denn? Irgendwie hieß die. Karl Klammer, glaube ich.
Oh Gott.
Ja.
Ja.
Haben wir es damit?
Schön.
Lasst Produkt.
Das heißt tatsächlich Karl Klammer.
Ja?
Ach du Schande. Oder zumindest wird sie. Ja, doch, Karl Klammer. Und hier. Karl Klammer kehrt zurück. Entsetzen bei den Office-Anwendern. Aber Spiegelartikel von 2011.
Von den Toten wieder auferstanden.
Oh Gott.
Gut.
Clippy hieß ja.
Clippy, genau, das war's.
Genau.
Wunderbar.
Ja, spannend.
Dann danke ich dir für diesen kurzen Ausflug. Ich hoffe, meine Hörer konnten damit was anfangen. Vielleicht hilft es tatsächlich, sich in der agilen Welt besser zurechtzufinden, wenn man irgendwie so einen Ansatzpunkt noch hat, wo das möglicherweise herkommen könnte oder wo es zumindest eine Parallele gibt.
Ja, und ich fand es auch sehr spannend und ergiebig, weil ich da auch sehr viel wiederum aus der Praxis wieder rausgezogen habe.
Wunderbar.
Sehr schön.
In diesem Sinne, herzlichen Dank. Schöne Grüße an den Nils.
Mach ich. Und ja, eine gute Zeit.
Wir hören uns. Tschüss.
Tschüss.